Ja, herzlich willkommen in Saal 4, herzlich willkommen zur ersten Lesung von Wolfgang Bleier bei Sprachsalz. Morgen Samstag um 13 Uhr wird Wolfgang Bleier das zweite Mal lesen. Morgen etwas ganz anderes als heute. Und da ich vorzeitig angefangen habe, dürfen tatsächlich noch einige hereinkommen. Das ist die deutsche Pünktlichkeit. Verzeiht. Ja. Meine Pünktlichkeit. Es wäre ganz zauberhaft, wenn Sie für die rund 30-minütige Lesung alle Ihre technologischen Dinge und Objekte außer den Herzschrittmachern ausschalten. Da Sprachsalz nicht nur ein großes Herz, ein großes Tiroler Herz für Literatur hat, sondern auch ein kanines Herz, möchte ich auch bitten, die Spendenbox des Herrn Otto Mops an der Kassa zu beachten. Jede Investition hier ist eine gut getätigte Investition. Jeden Morgen gehen wir zur Arbeit in unser Gefängnis. Das ist einer der ersten Sätze auf den ersten Seiten von Wolfgang Bleiers Roman Die Arbeitskräfte. Und wir freuen uns sehr, dass er für die Sprachsalztage einen Freigängerstatus bekommen hat. Wolfgang Bleier kennt nahezu alle Seiten des Literatur- und Sprachspielwürfels. Er hat Literatur studiert, er verkauft Bücher, er schreibt Bücher. Und gestern habe ich auch erfahren dürfen, dass er auch dabei hilft, seine eigenen Bücher gleich zu setzen. Also fast kein Aspekt ist ihm fremd. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch das eigene Literaturfestival. Da wäre wohl der passende Name dann Sprachblei. Wir hören heute einen Auszug aus dem ersten Buch, der den passenden Titel Der Buchmacher trägt. Geschrieben vom Buchmacher Wolfgang Bleier, aber das ist ein ganz anderer Buchmacher, wie Sie gleich hören werden. Darin enthalten ist auch eine Erzählung über Dornbirn, nasse Wiesen. Seither meide ich Dornbirn. Und eigentlich hätten wir für diese Lesung hier im Freien mit dem Blick auf den Park auch noch eine rote Mauer extra errichten müssen, dann gegen 15 Uhr wieder abreißen dürfen und morgen um 13 Uhr wieder hochziehen müssen, denn im Buch Verzettelung, wie mir vor einer Stunde ein Tiroler Bibliothekar sagte, allein wegen des Titels schon das Lieblingsbuch aller Tiroler Bibliothekare, gibt es folgende Sätze, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte, wo Sie schon einen allerersten kleinen Eindruck von Wolfgang Bleiers Stil und Sprache erhalten. Dort heißt es nämlich, hier sitze ich und schreibe Sätze aus Gerüchen und Geräuschen. Buchstaben bedecken die Blöße des Papiers. Von meinem Platz aus sehe ich, dass die rote Ziegelmauer, die uns fehlt, Wärme abstrahlt, wo der schneeweiße Holunder verblühte. Wolfgang Bleier.
Vielen Dank für die schönen Worte. Ich danke auch, dass so viele Leute gekommen sind. Heute lese ich eben, wie schon gesagt, aus dem Buchmacher. Das ist 2005 erschienen. Es ist mein erstes sozusagen literarisches Kind, das ich geschrieben habe. Es spielt in einem Wettbüro. Also im ältesten Wiener Wettbüro war das angesiedelt, dass es jetzt nicht mehr gibt. Und da kommen halt alle möglichen alten Herren vor. Ich habe ziemlich viele Namen da drin, jetzt in dem Text, auch in dem ich lese. Aber das tut nichts zur Sache. Die verwende ich halt so.
Entschuldigung, ist das Mikrofon eingeschaltet? Man hört es halt nur ganz leise.
Ja, vielleicht muss ich näher zu. Möglich. Ich weiß nicht, ob es so passt. Ja, passt es so. Gut. Das Wettbüro S ist in einen Hinterhof geflickt. Man muss durch den grünen Hals einer Flasche, das heißt, man gelangt durch eine blaue Tür hinein. Das ist der Saufang. Bleimoose haben sich gebildet im trüben Licht und trüben Wasser. Es ist ein Ab- und Auftauchen im Wettbüro S und ein Verschwinden. Hinter jeder Tür ist eine andere Welt und Abstellkammer. Es gibt keine Fenster und es gibt kein Tageslicht. Ein Rollstuhlfahrer passte nicht durch den Türstock, da müsste ein größeres Loch gerissen werden. Wollte das Sonnenlicht herein, müsste ein Fenster sein. Staubpartikel fliegen auf wie Vögel in der Ferne. Einige Fische stecken ihre Köpfe herein, sie wollen durch die blaue Tür. Es ist ganz verzwickt, trotzdem nimmt das Wetter seine Wege durch die vielen Wetterwege in der Grube. Oft dringt in die Grube Wasser ein. Die Schiffbrüchigen werden mehr Wasser getrunken haben. Sie werden lange Zähne bekommen haben wegen des fehlenden Sonnenlichts. Sie haben das Augenlicht verloren. Maulwürfe leben in diesem Loch hinter der blauen Tür. Wollte ein Tisch durch den Türstock, müsste ein größeres Loch gerissen werden. Unter dem üblen Einfluss von Straßenschuhen litt und leidet der Fußboden. Dem Holzhäuschen, auf das mit Goldlettern Kassa geschrieben worden war, ist ein Buchstabe wie ein Zahn ausgefallen oder ausgeschlagen. Nun heißt es KSSA. Das Inventar eine schöne Tischlerarbeit und auch die Budel veraltern von Jahr zu Jahr. Unter den Garderobehaken ist das Schild gehängt, seid nett zueinander. Ein anderes, das im Stiegenhaus, wo auch die schwache Glühbirne hängt und leuchtet, lautet, Spucken verboten. Zwei pomadisierte Herren, eineiige Zwillinge, sind kaum zu unterscheiden. Der Herr Willi, ein Schulerbub, der Znirchtl, der lange Ederl, der Schauspieler Günther, der Volksschullehrer Sikora, der pensionierte Theaterdirektor, Disco-Freddy, Stummerl und verschiedene andere Tatterkreise gehören, wie man so sagt, sozusagen zum Inventar. Ganzjährig, wie unter der Erde, lebt das Inventar. Das Inventar leidet, wie man noch sehen wird, an der galoppierenden Schwindsucht. Das eigentliche Wetter aber bleibt draußen. Obwohl, das Wettbüro S ist das eigentliche Zuhause der Wetter. Sie erarbeiten hier hauptsächlich eine Pferdewette nach der anderen. Seit ungefähr 10 Jahren sind Bildschirme installiert. Vorher wurde per Telefon die Rennergebnisse von der Freudenau durchgegeben. Zwei Leuchttafeln, die nicht mehr funktionsfähig sind, hängen vergessen an der Wand. Wettet rasch, Start, in weißer Farbe steht auf der einen und Schluss in roter Farbe auf der anderen. Es gibt einen stattlichen Graubereich im Wettbüro S und verborgene Winkel. Einmal eins und Ringel rein. Die Hand des nervösen Spielers zerbudelt Geldscheine. Die Hand zerbudelt Geldscheine und wettet rasch. Der Herr Sikora geht hier seit 20 Jahren ein und aus. Er gibt hier seit 20 Jahren immer um dasselbe Geld dieselbe Wette ab. Der Glatzkopf schaut mit seinem frischen Spanferkelkopf. Hier geht der Herr Sikora. Der Herr Sikora sieht und hat gern kleine Buben. Er geht immer auf Nummer sicher. Der Kantine Gustav, Herr Gustav genannt, hat auf seiner Schürze geschrieben, hier regiert der Chef persönlich. Er ist an den Händen und im Gesicht mit übler Krätze überzogen. Der Herr Gustav hat oft einen Grant und häufig einen großen Durst, er wohnt aber auf offener See. Oft verschwindet der Herr Gustav, weil ihn die Erdkrümmung zu verstecken beginnt. Der Herr Gustav hat einen ziemlich groben Grind, das heißt eine Art Neidkopf, das heißt einen Hecht, einen Fischschädel. Der Alkohol hat ihn angegriffen. Der Herr Gustav redet. Sie ist vor dem so gesund gewesen, sie ist nicht schuld gewesen, es hat ihr aber trotzdem den linken Arm abgerissen und 12 Rippen hat sie sich gebrochen. Sie ist vorschriftsmäßig rechts gefahren. Der Herr Gustav wird sich endlich zur Welt hinausgesoffen haben. Augenblicklich aber kommt sein Kopf ans Licht als rote Rübe. Die vom Alkohol verfärbte, violett geästelte, geäderte Haut bespannt das aufgedunsene Gesicht, verschwollene Augen schlitzen das Gesicht, schwärzlich sind der Mund und der Schlund vom schlechten Rotwein eingefärbt. Der alkoholisch krötige Kopf sitzt wie ein grob gehauener Wasserspeier auf seinen Schultern. Der Herr Gustav trägt einen besonders knallroten, knotigen Kopf. Sonst ist allgemein in dem Gesicht nicht unbedingt Augenlicht. Und schließlich ist Herrn Gustavs Krätze wieder fürchterlicher ausgebrochen. Wie rote Flechten und ein Archipel Korallen wuchert jetzt die Krätze über ihn hinweg. Sie hat den ganzen sichtbaren, auch den unsichtbaren, von Kleidern verborgenen Herrn Gustav bereits überzogen. Bald holt ihn die Pest, bald liegt er der Länge nach hingestreckt auf ihren Kragen. Der Herr Meier, das großmal protzt, dass er, weiß Gott wie oft, nämlich schon oft, 1000 Fleck gesetzt habe. Schlecht hat sich der Friede heute eingeräumt in seine Kleidung. Der Disco hat Narrensymptome, er ist ein Teppichhändlersohn. Sein Vater verkaufe wohl Jute-Teppiche, spottet das Großmaul. Der Znirchtl niest, er wird gerügt. Man dürfe wohl noch niesen, sagt er, aber er solle sich das nächste Mal die Hand vor das Maul halten, sagt der Herr Meier. Der große Wetter, der Betuchte, engagiert den Znirchtl zum Tragen seiner Einkäufe. Derweil brüllt und fuhrwerkt der Disco, der Derwisch, mit Händen, Maul und Füßen wild herum. Er führt im Augenblick einen Tanz auf. Man kennt seine Vögel. Der Herr S. kennt seine Vögel. Gratis ist auf alle Fälle der Eintritt in dieses Kasperltheater. Der Herr S. sagt, wenn er Psychiater wäre, würde er zum Massenmörder. Die Nummer 14 wird gestanzt, das heißt disqualifiziert, weil das Pferd galoppierte. Ein anderes wird vom Platz geschossen. Die 12 wird gebracht, innen gesteuert. Die 12 ist in der Luft. Caiaphas galoppiert ebenfalls. Der Fredi zahlt von ganz innen gesteuert den Herren ein Bier. Die Kerle saufen kübelweise Bier wie Kühe und ihre Bäuche gehen auf wie Krapfen. Bald rinnt ihnen das Bier zu den Ohren heraus. Der Herr Friedrich sagt, dass der Max-Fahrer lang gewesen sei wie ein Fastentag. Der Herr Meier tut wichtig. Der Herr S. sagt, das ist ein Irrenhaus. Mit 30 Watt erhält jetzt Elektrizität die Hintertreppe im Wettbüro S. Sie düstert und sie knarrt und ächzt und am Treppenende, hier beginnt drübe das Meer, hat sich der Strandgut versammelt. Das heißt, oben in der Kantine, in diesem wüsten Hinterzimmer, wird von Figuren, deren Gesichtern aus Stein gehauen und in einen höllenhaften Qualm gehüllt sind, Karten gespielt. Über jedem vergilbten Kopf geistert eine Schwade Rauch. So raucht jeder Einzelne wie eine Fabrik. Und es ist kein Glück da oder Vogelgesang, weil es gibt in der Oberstube keine Vögel und keine Insekten. Weil keine Wunder passieren, also geht kein frischer Wind. Das Hinterzimmer ist zwielichtig beleuchtet, die Kartenspieler sind ganz versponnen und schwach beleuchtet. Vergilbte Neonröhren hängen an zwei Ketten von der Decke herab. Und andererseits wäre auf dem Klo der Abbau von Kalkstein möglich oder ein rentabler Steinbruch von Urinstein. Am Pissoir, wo es fast ebenso finster ist wie in der Nacht, hat jemand daneben gebrunst. Es riecht so scharf, dass es ein Wunder ist, dass all die Kacheln noch nicht aufgelöst oder wie von selbst von den Wänden gefallen sind. Tatsächlich verursachen täglich die Tatterigen und die Besoffenen am Pissoir kleinere oder größere Überschwemmungen. Der Wasserspiegel steigt regelmäßig an, Zigarettenstummel verstopfen das Pissoir, daher ist Abflussreiniger nötig, zum Beispiel Pfropf und Co. An den Wänden in der Kantine hängen Pläne, auf denen der exakte Verlauf der französischen Rennbahnen eingezeichnet ist. Der Tatterige fordert den Einschreiber auf, nicht so finster dreinzuschauen. Stummel hingegen weist freundlich auf den frischen Haarschnitt am Kopf des Finsteren. Im Eilzugstempo gibt der Spieler seine Wetttipps als Kommandos ab. Übers Papier fliegen die Finger. Der Einschreiber schreibt rasant, und nach Feierabend steht der Finstere wegen heftiger Niederschläge eine Zeit lang eigentümlich in der Tür und weiß für einen Augenblick nicht mehr, wo er zu Hause ist, so weit ist er innerlich in die Ferne gerückt. Die Pferde rennen mit Schaum vor dem Maul, sie laufen um ihr Leben. Die Ruhe der Kasperlspieler, Kartenspieler ist gespenstisch. Ein Pferd lernt auf unterschiedlichem Boden mit Stock und Stein und Gräben und Pfützen zwangslos umzugehen. Im Durchschnitt wird in großer Geschwindigkeit über die Rennbahn galoppiert. Schaum flockt vom Maul der Pferde. Der Znirchtl heißt Hans. Hans bezahlt mit 5 Schillingstücken, weil er in der vergangenen Nacht auf einen defekten Spielautomaten gestoßen war, der in einen Goldesel verwandelt, wie verrückt 5 Schillingstücke ausspie. Pferde sind Fluchttiere. Pferde stehen auf je einer Zehe. Mit den Nashörnern sind sie nahe verwandt. Die Jockeys sind große Schulerbuben. Manche Pferde tragen Kapuzen wie Henker. Bricht sich ein Pferd ein Bein, so wird es auf der Stelle totgeschossen oder mit einer Spritze eingeschläfert. Im gestreckten Galopp stürzend, schlug's dem Reiter wahrscheinlich das Genick ab. Pferd und Reiter geraten Hals über Kopf in ein Durcheinander. Unterm Pferdeleib wird der arme Mann begraben. Seinen Tod findet er möglicherweise unter einem Hagel von Hufen. Aus 100 Hufen wird ein seltsames Wetter. Man muss befürchten, dass dem Jockey tatsächlich das Genick brach im Sturz. Nach längerem Hin und Her bricht man das fünfte Rennen ab. Auf der Erde, im Staub oder Dreck liegend, erledigt endgültig ein letzter Pferdetritt den Reiter. Einige wollen weiterspielen. Der Spieler verlangt auf der Stelle sein Geld zurück. Der Disco sagt, es hole euch die Pest. Er hat einen starken Schneefallschuppen auf seinem dunklen Anzug. Da muss sein Kopf durch den Schnee warten. Die zwei noch ausständigen Rennen werden annulliert. Herr S. kommt extra ins Büro, um sich ein heimisches Pferd anzusehen, das einem Schweizer gehöre. Irgendwo über 1000 Ecken hat der Herr S. Anteile an Pferden. Weil ein Pferd durchgeht, stoßen zwei Sulkis zusammen und ein Fahrer landet im Staub. Es läuft von Pontius zu Pilatus, das Pferd läuft meilenweit mit dem Gefährt, vom Sulki bleiben Kraut und Fetzen übrig. Am Nachmittag um 3 dringt eine Taube ein ins Wettbüro S., sie flattert ein Weilchen herum und setzt sich dann, wo ein Deckenelement fehlt, zwischen Staub und Spinnweben ins Dunkel. Nach 3 Tagen wird sie tot geworden sein, oder sie wird zu wetten begonnen haben. Der Herr Gustav wird den Taubenvogel füttern müssen und tränken mit Schnaps. Entgegen den Befürchtungen des Einschreibers verhungert der Vogel nicht. Gegen 16 Uhr wird der Herr Hans Naturtrottel genannt. In Leinz hängt ein Spieler an der eisernen Lunge, aber von dort aus errät er akkurat immer die Sieger. Vor etlichen Jahren gewann der Herr Wabitsch das erste Mal beim Kartenspiel. Heute, 30 Jahre später, gewinnt der Herr Wabitsch das zweite Mal in etwa 2 Kilo. Übermorgen fährt er auf Urlaub, dieses Mal auf die Rückseite von Mallorca. Stanislaus, der böhmische Schneider, sagt, jawohl. Stanislause haben schon seit dem Juli. Der Fredi ist abgängig, auch sein Cousin sucht ihn. Einige Ballen Heu hätte er schon gefressen, er würde ausgemistet. Der General hat schon vor Jahren allmählich, wie die alte Donau einen Rosskopfarm, vom lieben Gott eine Art Pferdegesicht erhalten. Der General kann nichts dafür, dass er wiechert. Der General steht auf wackeligen Beinen, er schlurft in seinen Hufen. Aus seinem Pferdeschädel könnte im Laufe der Zeit allmählich eine Art gekrönter Kopf werden. Der General wäre im Schlachthaus, er wäre ein paar Landjäger oder ein Leberkäse, wenn er ein Pferd wäre. Pferde sind keine Maschinen, sagt der General. Der General sagt, hätten wir so viel Geld versoffen, wie wir hier herinnen schon verspielt haben, dann wären wir längst tot. Ein Unwetter stört den Satellitenempfang. No Signal hüpft am Bildschirm hin und her. Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf und wenn's genug geregnet hat, dann hört es wieder auf. Der Disco-Fredi schildert, mag sein wie ein Fisch, mag sein wie eine nasse Straße oder Schlamm. Seine Figur schildert wie ein Käfer oder eine Fliege. Das Gesicht des Herrn Gustav erkennt man als die Arbeit eines Leimsieders. Die Rossbreiten seines Denkens breiten sich aus. Der Herr Gustav könnte, so wie er täglich aufs Meer hinausgetrieben wird, in einer Minute gleichzeitig ersaufen und verdursten. Mit der auf die Budel geschmierten, ansonsten zur Verhinderung des Fallspiels benutzten Blaupause macht sich der Herr Meier seinen Pullover schmutzig, was er heftig beklagen muss. Unterm Tisch fischt er nach einem 10-Groschen-Stück, weil er es ehrt. Der Streithammel Meier frisiert sich. Der Herr Meier Groschenzähler ist aufs Geld heiß wie der Hund Lisi auf warmen Leberkäse. Er privatisiert die Fußballspieler, denn nur das garantiert die Leistungsbereitschaft. In Hongkong erwärmt sich der Tag. Der Herbert verkühlt sich in Paris. Oben auf dem Kopf des Herrn Sikora wippt ein wirres Büschel Haare Schritt für Schritt. Herr Sikora steckt in einem karierten Sakko. Der Ärmel, der daran hängt, ist beschädigt, die Naht aufgeplatzt. Der Ärmel ist aber nicht abgerissen, der Arm nicht abgerissen, der Arm ist nicht abgebissen. Im Kopf, vor fremden Blicken geschützt, haben die Vögel ihre Nester. Das alte Sakko des Herrn Sikora geht bald zu Bruch, er hat den Knopf im Kopf. Wäre der Herr Sikora verheiratet, wäre sein Sakko geflickt. Auf der Rennbahn von Evry fliegen die Vögel auf vor den galoppierenden Pferden. Kopf an Kopf, horch, es ergibt sich ein totes Rennen, ein Totenrennen, sieh, wie die Toten rennen, die Nacht ist aufgeplatzt. Der Einschreiber hat Blaupause in den Fingern. Der verschlagene Herr Meier, verschlagen ist die Stirn des Herrn Meier mit Brettern. Bevor der Herr Meier seine Zigarette anzündet, steckt er sie umgekehrt in sein Maul, er bespeichelt die Spitze, dreht sie um, zündet sie an und raucht dampfend. Hinter der blauen Tür, worauf in roter Farbe gemalt ist, ein Rennwagen, ein Fußballspieler, ein Tennisschläger, ein Rennpferd, starrt der Alte durch Augengläser ins ganz Leere. Er ist weit weg vom Fenster, dort sitzt er in der Finsternis. Auf dem Weg zum Friedhof vergisst der Alte allmählich alles und von einem Augenblick zum anderen, auf welches Pferd er setzen will. Die Pferde blasen dicken weißen Dampf wie Lokomotiven aus ihren geweiteten Nüstern. Das Feld verwandelt sich in einen offenen Acker. Sichtbar rasseln die Lungen als rasend puffender Atemnebel. Wahrscheinlich donnern die Hufe. Stumm schnaufen die Pferde, stumm klatscht die Peitsche. Laut aber hört man den Kommentator jetzt sagen, wegen Verreisung der Rennbahn wird die Veranstaltung für heute abgesagt. Brauchen Sie Blech, Herr Wabitsch? Der Herr Wabitsch, Bitsch, Englisch Hure, Kose von Wabo, braucht Blech. Der Alte hat eine Schramme im Gesicht, die vom kalten Rasiermesser stammt. Der halblustige Zwilling macht Witze. Im Traum gestern Nacht trieb's wohl eine allzu wilde Katze mit ihm, sagt der Herr Zwilling. Ein riesiger Heizkörper ist an die Wand gestellt, er spendet Wärme. Die Heizung rasselt pausenlos, es ist also in einem Winter. Geschützt von der Wärme fühlt sich der Einschreiber. Unter dem Pferdegesicht und Halbpferdekopf liegt der Totenschädel. Der General magert ab, er verknöchert ihn und auswendig. Überhaupt sitzt zur Stunde der Todesengel gerne unter diesen alten Herren, und bei Gelegenheit sieht man, dass dem einen oder anderen die Seele aus dem Mund, Nasenloch, Ohr oder Hintern entfleucht. Augenblicklich zerfällt der Totenschädel in Grandscherben, er blüht aus, der Totenschädel zerfällt im Angesicht. Nicht alle Tage sind Sonntag. Bis hierher sind die Wege breit, bis in die Grube ist es kein Spaziergang. Auf dem fleischlosen, knöchernen Kopf des Zahnlosen sitzt der Hut. Er trägt einen Haarkranz wie ein Mönch. Beinahe ganz verstümmelt vom Leben wurde sein Gesicht. Der Vogelkopf ist ein Krähenkopf. Topf, Knopf, Totenkopf. Der Vogelkopf ist ein Hans-Huckebein. 5, 6 Worte hält der Herr Meier in seiner Hand. Kriau weh. Der Hypochonder, das Ungeheuer, ruft über den ganzen Raum hinweg. Herr Gustav, bringen Sie mir eine heiße Tasse Tee. Das kommt billiger als heizen. Der Herr S. lässt sofort einheizen. Eintreter, guten Tag, meine Herren. Chor der Anwesenden, guten Tag, der Herr. In seinen Fingern wetzt der Herr Meier sein Geld. Schreiben Sie. Der Herr Meier schärft sein Geld in seinen Fingern. Schneller als er denkt, tritt der Herr Meier in einen anderen Arsch. Sein Gesicht blitzt, blickt, blickt, dazu spitz und stumpfsinnig. Er dreht jeden einzelnen Schilling um. Der Herr Meier meint, durch sein Umdrehen des Schillings entstehe die Erdrotation. Da sind wieder plötzlich hunderte Pferdeköpfe, es rennt Kopf an Kopf, die rotblauen Nasen, Forellen, die fliehende Nasenspitze, die aufgeblähten Nüstern galoppieren, das schaumbedeckte Maul, das schwitzende Fell, die sich faltende und entfaltende Haut am Hals, die Zeitlupe, die genagelten Schuhe, das Hufgeklapper geraten lebhaft, der Safe, die Kopiermaschine, der automatische Telefonanrufbeantworter halten still, der Einschreiber, der Geldeintreiber gerät durcheinander. Herr Amtsrat, auf Wiederschauen. So lautet Herrn Swobodas Naturgesetz. Die Kleinen werden eingeschert. Er ordert über Hansens Vermittlung Leberkäsesemmel. Haben Sie Hunger? Wenn ja, nehmen Sie sich auch eine. Das ist ein Naturgesetz, sagt auch der Herr S. Der kleine Herr Hans und der Spieler, das heißt die wechselnde Totenmaske, der blaue Otto und der leere Schweinskopf sind aufgestellt und als Trauerweiden eingepflanzt ins Parkett. Im Brot steckt der Leberkäse, der Einschreiber frisst den passierten Schweinskopf. Der Einschreiber arbeitet schwarz. Dem Herrn Hans ist der Boden nie umgestochen worden, der Setzling Hans ist verkümmert und geknickt, er hat sein Leben eingesetzt in einen steinigen Boden. Auf die Vogelscheuche, das ist der Hut, fällt der Regen. Die traurigen Figuren, der Otto, der Hans und so weiter, sind so im Raum verteilt. Derart sieht man sonst traurig die hängenden Köpfe der Pferde im schlechten Wetter stehen. Sie warten tagelang auf verregneten, nassen Wiesen. Schwer mit Flutlicht, wie ein nasses Tuch getränkt, liegt die Rennbahn ausgebreitet. In bleiches Licht getaucht, in einem See kalter Luft hin und her fahrend, wärmen sich die Gespenster auf. Sie werden als wilde Horde in kurzer Zeit über den Himmel reiten. Am Tisch geraten die Kartenspieler in Rage, und der Kartenspieler fährt dem Kartenspieler hart in die Zügel, der Kartenspieler fährt dem Kartenspieler hart in die Zähne, auch nach der Peitsche wird gelangt. Der Herr Wabitz schlurft durch das Lokal. Der Herr Wabitz schlurft durch das Lokal. Herr Kommerzialrat in Hochform. Wenn er ein gutes Pferd hat, dann fährt er schon, der Baron. Bereits eine Stunde vor Rennbeginn sitzt der Tod auf seinem Stammplatz. Der Spieler stiert in großformatige Zeitungen hinein und heckt etwas aus. Der unruhige Spieler wetzt mit seinem Kopf wie mit dem Hintern hin und her. Der schwerhörige Tod ist die bleierne Ruhe selbst. Er verwendet die Nylonverpackungen von Papiertaschentüchern als seine Geldbeutel. Der Herr Hans beißt nebenbei in einen monströsen Brocken Marmorkuchen. Er arbeitet hart, andere sitzen gespannt, verbissen, nervös oder gelassen in der ruhigen Stube, wie in der Weltfremde. Der Herr Swoboda sitzt da im Sterbezimmer. Der Herr Swoboda ist jetzt zum Sterben soweit. Der Heizkörper wärmt dem Zigeuner die Finger. Der Zwilling, Russe im finsteren Kunstpelzmantel, verkörpert den Winter. Eis wird gekalbt und abfohlen muss man die Stute. Eine lange Unterhose bräuchte jeder im Winter und eine warme Suppe. Der Ausgehungerte macht mit seinem Kopf Plumps, fällt in den Graben, fressen ihn die Raben. Seine fiebrigen Augen, seine hohlen Wangen weisen hin auf Schwindsucht oder Typhus. Alles ist hin, genauso verschwunden sind Licht, Luft und Atmosphäre. Zwei Todesanzeigen hängen an der Wand. Der Herr Hösch ist endgültig vom Erdball verschwunden und der Herr Ludwig Wiesmeier, letzterer, Schuster Wickel genannt, war der Angetraute der Frau mit dem bösen Fuß gewesen. Für das Wohl der Bediensteten sorgte er zu Lebzeiten mit Süßwaren. Der Dreier kommt in diesem Augenblick wie ein Pfitschipfeil. Der Siebener aber kommt wie eine V2. Der Herr Mandelbaum wächst in keinem Garten. Der Herr Mandelbaum hat eine Delle am Kopf. Sein Schädel ist aber kein Fahrzeug gewesen und wurde nicht wieder ausgebeult. Herrn Mandelbaum operierte man am Schädel. In der Kantine wird gefeiert. Der Zwilling sagt, in der Kantine geht es zu wie in einer Judenschule. Ach du lieber Augustin, der Herr Gustav ist unter die Räuber geraten. Er brüllt. Man dreht ihn wohl am Spieß. Der Herr Gustav brüllt. Man dreht ihm wohl den Hals um. Die Neonröhre flackert, durch dreimaliges Draufklopfen wird sie repariert. Der Hut schreit wie aus dem Kanonenrohr geschossen. Gemma, Gemma. Der Siebener ist in der Garage. Der Herr S. sagt, Schluss, meine Herren, du weißt, wann du wiederkommst. Der Einschreiber weiß, wann er wiederkommt. Vielen Dank.